All das ist den Forschern jetzt schon seit einer Weile bekannt. Aber ihre Worte klingen oft anders. Seit Jahrzehnten scheuen diejenigen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, kaum etwas mehr als den Vorwurf der Panikmache. Das ist relativ ungewöhnlich für eine beunruhigte Berufsgruppe. Gesundheitsexperten rufen ja für gewöhnlich auch nicht explizit zur Vorsicht auf, wenn es beispielsweise um die Beschreibung der Risiken von krebserregenden Stoffen geht. Der Klimaforscher James E. Hansen, der das Thema Erderwärmung 1988 als erster vor dem amerikanischen Kongress zur Sprache brachte, hat dieses Phänomen wissenschaftliche Zurückhaltung genannt und warf seinen Kollegen 2007 vor, ihre Beobachtungen so vorsichtig zu formulieren, dass sie verbargen, wie ernst die Bedrohung wirklich war. Diese Tendenz hat sich im Verlauf der Zeit verstärkt, obwohl die Erkenntnisse seitdem ironischerweise noch unheilvoller geworden sind. Und so kam es, dass über einen langen Zeitraum hinweg jede große Veröffentlichung von einer Wolke aus Kommentaren über die richtige Einordnung und den angemessenen Tonfall begleitet wurde. Bei vielen der Artikel wurde das angeblich fehlende Gleichgewicht zwischen schlechten Nachrichten und Optimismus bemängelt, was ihnen das Urteil fatalistisch einbrachte. Manche erhielten sogar das abschätzige Etikett Katastrophengeil. Das ist recht vage, wie alle guten Beleidigungen, aber es trug erfolgreich dazu bei, zu definieren, welche Betrachtungsweisen des Klimawandels als vernünftig galten. Und deshalb ist die wissenschaftliche Zurückhaltung ein weiterer Grund dafür, dass wir die Bedrohung durch den Klimawandel nicht klar sehen. Die Fachleute haben stets deutlich gemacht, dass es verantwortungslos sei, die besorgniserregenderen möglichen Auswirkungen der Erderwärmung offen zu kommunizieren, so als trauten sie der Welt nicht zu, mit den Informationen, über die sie selbst verfügten, zurechtzukommen oder sie richtig zu interpretieren und entsprechend zu reagieren. Was auch immer das bedeutet, seit Hansens erster Aussage und der Gründung des Weltklimarats sind mittlerweile 30 Jahre vergangen. Und die Besorgnis über die Auswirkungen des Klimawandels hat immer mal wieder zu- und abgenommen, aber nie einen großen Sprung gemacht. Was die Reaktion der Öffentlichkeit angeht, ist das Ergebnis noch dürftiger. In den Vereinigten Staaten haben die Leugner des Klimawandels eine der zwei großen Parteien gekapert und verhindern quasi jede Gesetzesinitiative. Auf der internationalen Bühne hat es eine Reihe hochkarätiger Konferenzen, Abkommen und Vereinbarungen gegeben, aber sie wirken immer mehr wie ein reines Bühnenspektakel. Die Emissionen steigen weiter ungehindert an. Auf ihre Weise ist die wissenschaftliche Zurückhaltung jedoch auch absolut nachvollziehbar, denn der Fluss der rhetorischen Vorsicht speist sich aus vielen Nebenströmen. Der erste davon ist das Temperament. Klimaforscher sind in erster Linie Wissenschaftler, die sich bewusst für ihren Job entschieden und ihren Scharfblick trainiert haben. Der zweite ist die Erfahrung. Viele von ihnen, vor allem in den USA, kämpfen teilweise schon seit Jahrzehnten gegen die Klimaskeptiker an, die jede Übertreibung und jeden Irrtum als Beweis für die Unrechtmäßigkeit der Sache oder die Böswilligkeit der Wissenschaftler ansehen. Das lässt die Forscher verständlicherweise vorsichtig werden. Leider haben die Bemühungen darum, keinesfalls übertrieben pessimistisch aufzutreten, sie dazu bewogen, sich übertrieben zurückhaltend zu äußern. Und zwar so gewohnheitsmäßig, dass es zu einem Berufsgrundsatz geworden ist und gleichzeitig selbstzufrieden wirkt. So politisch rückständig es auch erscheint, der Öffentlichkeit die furchteinflößendsten Erkenntnisse der Forschungen vorzuenthalten. Es steckte auch eine weise Überlegung dahinter. Als Teilzeitaktivisten haben die Wissenschaftler ihre Kollegen und Mitstreiter angesichts des bevorstehenden dramatischen Klimawandels und den kaum vorhandenen Gegenmaßnahmen psychisch so manches dunkle Tal durchschreiten sehen und verzagten darüber meist auch selbst. Deshalb befürchten sie den großen Trübsinn und die Gefahr, dass eine aufrichtige Berichterstattung über das Klima so viele Menschen verzweifeln lassen würde, dass jegliche Versuche, die Krise abzuwenden, zum Scheitern verurteilt wären. Sie verallgemeinerten die Erfahrungen aus ihrem Umfeld und verwiesen auf eine Erkenntnis aus der Sozialwissenschaft, die besagt, Hoffnung wirke motivierender als Angst, ohne darauf einzugehen, dass Sorge nicht das Gleiche ist wie Fatalismus, dass Hoffnung nicht voraussetzt, alle schwierigen Herausforderungen zu verschweigen und dass auch Angst ein Motivator sein kann. Das ergab ein Aufsatz, der 2017 im Fachmagazin Nature erschien. In ihm wurde die volle Bandbreite der akademischen Fachliteratur untersucht. Trotz eines ausgeprägten Konsens unter den Klimaforschern in Bezug auf Hoffnung und Angst und die Frage, wie verantwortungsvolle Berichterstattung auszusehen habe, gibt es weder den einen Weg, wie man am besten über den Klimawandel erzählt, noch den einen sprachlichen Ansatz, der bei einem bestimmten Publikum funktioniert. Und nichts ist zu gefährlich, um es auszuprobieren. Jede Darstellungsform, die dafür sorgt, dass etwas hängen bleibt, ist eine gute Darstellungsform. 2018 fingen die Wissenschaftler dann an, sich der Angst zu öffnen, als der Weltklimarat einen aufsehenerregenden, erschütternden Bericht veröffentlichte, dem zu entnehmen war, wie viel schlimmer sich eine Erwärmung um 2 Grad im Vergleich zu einer um 1,5 Grad auswirken würde. Dutzende Millionen Menschen mehr wären tödlichen Hitzewellen, Wassermangel und Überschwemmungen ausgesetzt. Die Studien, die im Bericht zusammengefasst wurden, waren nicht neu. Und eine Erderwärmung um mehr als 2 Grad kam nicht einmal vor. Doch obwohl der Bericht diese beängstigenderen Szenarien außen vor ließ, stellte er für die Wissenschaftler der Welt quasi eine neue Art Erlaubnis, eine Freigabe dar. Die Botschaft, die er vermittelte, lautete: Ihr dürft jetzt endlich die Nerven verlieren. Kaum vorstellbar, dass auf diesen Bericht irgendetwas anderes folgen könnte als eine neue Welle der Furcht, ausgelöst von Wissenschaftlern, die endlich dazu ermutigt wurden, so laut zu schreien, wie sie es für richtig halten. Doch die bisherige Vorsicht war auch verständlich. Forscher haben Jahrzehnte damit verbracht, eindeutige Daten zu präsentieren und jedem, der ihnen zuhören wollte, darzulegen, was für eine Krise über die Erde kommen werde, wenn wir nichts dagegen unternehmen, nur um Jahr für Jahr erleben zu müssen, wie nichts geschah. Da ist es wenig überraschend, dass sie sich immer wieder in ihrem Besprechungsraum versammelten und sich den Kopf über rhetorische Strategien und Fragen der Darstellung zerbrachen. Wären sie an der Macht, wüssten sie ganz genau, was zu tun wäre. Und es gäbe keinen Anlass zur Panik. Warum wollte also niemand auf sie hören? Es musste an der Vermittlung liegen. Wie war es sonst zu erklären?